Ich bin die Tür, das erste der Ich-Bin-Worte Jesu. Ich lese den Predigttext aus Johannes Kapitel 10. Da sprach Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Herr, öffne unsere Ohren, dass wir bereit sind zu hören, was du uns sagen willst. Öffne meinen Mund, dass ich dein Wort verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, ich will zunächst einmal stehen bleiben bei den ersten beiden Worten. Jesus sagt, ich bin. Wir überhören leicht den unglaublichen Anspruch, der in diesen Worten drinsteckt. Die Menschen damals haben das nicht überhört. Vor allem die jüdischen Zuhörer Jesu haben sofort gemerkt, dass er damit ein Zitat in den Mund nimmt. Ich bin. Und zwar spielt er an in diesen Ich-Bin-Worten auf das zweite Buch Mose, Kapitel 3. Sie erinnern sich vielleicht aus dem Kindergottesdienst. Mose kommt an einen brennenden Dornbusch und er hört die Stimme Gottes, die zu ihm spricht. Und Gott stellt sich vor mit den Worten: Sage meinem Volk, ich bin, der ich bin. Das ist so ungefähr die Übersetzung des jüdischen Gottesnamens Yahweh. Ein frommer Jude würde den gar nicht in den Mund nehmen. Er sagt Adonai an dieser Stelle. Aber wenn man das übersetzt, kann man sagen, ich bin der Seiende oder ich bin der Einzige, der wirklich real ist hier. Ich bin die größte und umfassendste Wirklichkeit. Und da reiht Jesus sich einfach ein, indem er sagt, ich bin. 7-mal im Johannesevangelium wird uns das überliefert. Und für die Juden damals war das eine glatte Gotteslästerung, ganz klar. Für uns heute in der westlichen Gesellschaft ist es das nicht, aber eine unglaubliche Provokation ist es auch heute. Wir leben ja in einer Gesellschaft des praktischen Atheismus. Was soll das sein, praktischer Atheismus? Theoretischer Atheismus wäre, wenn ich sage, ich habe viel darüber nachgedacht und ich bin sicher, Gott gibt es gar nicht. Es gibt überhaupt keinen Gott. Die meisten Menschen heute in Westdeutschland würden das wahrscheinlich so nicht sagen. Wenn sie anfingen, darüber nachzudenken, würden sie vielleicht sagen, ich glaube schon, dass da irgendwie eine Art Gott ist oder ein höheres Wesen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, für mein Leben hat der eigentlich keine Bedeutung. Ich lebe einfach so, als ob es Gott nicht gäbe. Er hat keinen Einfluss auf meine Lebenspraxis. Ich verteidige nicht irgendwelche Ansprüche, die Gott vielleicht stellen könnte, wenn zum Beispiel die Gesellschaft irgendwann sagt, wir brauchen eigentlich keinen Sonntag mehr, wo die Läden zu haben und bestimmte Dinge geschützt sind, damit Menschen in den Gottesdienst gehen können. Oder wir brauchen eigentlich auch den Karfreitag nicht als Feiertag oder so, dann wird es in unserer Gesellschaft irgendwann viele Menschen geben, die sagen, okay, es kann ja jeder so leben, wie er will. Ich werde mich da jetzt nicht auflehnen dagegen. Das ist praktischer Atheismus, wenn Menschen sagen, wer bin denn ich, dass ich behaupte, es gäbe einen Gott, der eine höhere Autorität hat als andere Weltanschauungen. Wie käme ich dazu, so etwas zu behaupten? Es ist doch der höchste Wert in unserer Gesellschaft, die Toleranz, dass jeder das glauben kann, was er oder sie will oder sich zurechtgelegt hat. Und ich kann doch jetzt nicht kommen und behaupten, es gibt aber einen Gott und der hat einen Anspruch, auch in unserer Gesellschaft. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin derselbe wie Gott, der sich Mose offenbart hat. Ich bringe den Zuspruch dieses Gottes zu euch, den euch niemand sonst geben kann. Ich sage, Gott hat euch geschaffen und ihr seid ihm unendlich wichtig. Dieser Gott will euch bei sich haben in seiner Ewigkeit, in seinem Himmel. Und zugleich bringe ich Jesus euch den Anspruch Gottes. Ihr seid Gottes Geschöpfe, nur in der Beziehung zu mir könnt ihr das Leben leben, zu dem ihr geschaffen seid. In Verbindung zu mir findet ihr eure Bestimmung. Losgelöst von mir bildet ihr euch ein, ihr werdet frei, aber in Wirklichkeit lauft ihr ziellos umher und werdet getrieben von allem Möglichen. Ihr merkt es nur nicht. Das ist für unsere Zeit eine unglaubliche Provokation, dieses Ich bin Jesu. Und weil wir das alle irgendwie spüren, verhalten wir uns als Christen auch so still in unserer Gesellschaft, dass die Gesellschaft fast nichts mehr merkt, davon, dass es eine Kirche gibt, die unter diesem Zuspruch und Anspruch Gottes sich weiß und das auch in die Gesellschaft hineinträgt. Es ist eine Provokation, wenn in der postmodernen Zeit jemand sagt, Jesus sagt, ich bin der heimliche Mittelpunkt der Welt. Auf mich hin sollen sich die Dinge und die Menschen ordnen und ausrichten. An mir entscheidet sich, was wirklich wichtig ist, was gut für die Menschheit ist, was eure Bestimmung ist. Das ist der Punkt, den die Gesellschaft eigentlich nicht ertragen kann. Das ist nämlich der Punkt, wo es mit dem Wert der Toleranz sich beißt und zusammenrasselt. Als zweites will ich einen Schritt weitergehen. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wie kann ein Mensch eine Tür sein? Das ist ja ein komisches Bild eigentlich. Ich will das ganz kurz erklären. Es geht ja in dem Kapitel 10 des Johannesevangeliums um das Bild von Hirten und Schafen und Weidegründen. Und in Palästina war es so, die hatten damals noch keine Elektrozäune, erstaunlicherweise. Und um ihre Herden in Sicherheit zu bringen, haben die das genommen, was in Palästina überall rumliegt, nämlich Steine. Es ist ein wirklich steinreiches Land und haben so Ringwälle aufgeschichtet, wo sie die Schafe dann abends hineintreiben konnten. Dann konnten hoffentlich die Wölfe nicht reinspringen und die Schafe konnten auf jeden Fall nicht rausspringen. Und dieser Ringwall, der war vorne offen, eine Hürde nennt man das übrigens auch, der war vorne offen, gerade so, dass der Hirte so breitbeinig da stehen konnte am Eingang. Und dann hat er abends die Schafe gerufen und sie sind zwischen seinen Beinen reingelaufen. Dann waren sie in Sicherheit und er konnte sie sehr bequem zählen, eins nach dem anderen. Und dann hat er die palästinische Version von Stacheldraht genommen, das waren so Dornzweige, hat diesen Eingang verschlossen und hat sich manchmal, je nach Jahreszeit, sogar quer dazu zum Schlafen hingelegt. Und dann waren die Schafe geschützt. Deswegen kann Jesus in einem und demselben Bibelabschnitt sagen, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Das wird dann uns beim nächsten Impulse beschäftigen. Eine Tür, was steckt in diesem Bild drin? Eine Tür hat ja zwei Richtungen. Wenn sich eine Tür öffnet, kann das heißen, ich kann hinaus ins Weite und kann die Welt entdecken. Es kann auch sein, eine Tür im Winter öffnet sich und ich komme hinein in ein warmes und sicheres Haus. Ich muss nicht mehr draußen im Dunkeln erfrieren und hier ist es gemütlich. Ich musste, als ich diese Predigt schrieb, an die Türen in einem Flüchtlingslager denken, wo beides ein wichtiger Aspekt ist. Stellen Sie sich Moria vor, das große Lager auf der Insel Lesbos. Und dann gibt es ganz viele andere Flüchtlingslager in der Welt. Die Menschen dort leben in einem Zwischenzustand, den man gar nicht wirklich Leben nennen kann. Sie haben gerade genug zu essen, zu trinken und dass sie nicht erfrieren. Aber es ist ein Leben ohne Perspektive. Und die größte Sehnsucht ist, dass sich die Lagertür öffnet, dass sie da raus können und dass sich die Tür eines Landes öffnet, wo sie hinein können und sicher und geborgen sind und etwas tun können, was ihnen Sinn gibt. Wir Menschen brauchen das. Bloß Essen und Trinken reicht einfach nicht. Wir müssen uns betätigen können mit irgendetwas, was auf die Zukunft hinläuft, was einen Sinn hat, einen Garten pflanzen oder eine Berufsausbildung machen oder eine Familie gründen. Und wir brauchen ein Zuhause, einen geschützten Raum und wir brauchen auch die Freiheit, ins Weite zu gehen. Wir brauchen eine Tür zur Freude. Und nun sagt Jesus, ich bin diese Tür. Wer durch mich hineingeht, wird selig werden, heißt es in der einen Übersetzung. Man könnte auch das griechische Wort mit gerettet werden übersetzen. Und nun muss man natürlich fragen, wieso Rettung? Rettung wovor, wofür, wozu? Rettung wovon? Was bedeutet das? Ich will das in drei Schritten beschreiben. Zum einen, wer durch diese Tür geht, der findet Gott und seine Liebe und findet darin Geborgenheit. Es sind ja nicht nur Flüchtlinge, sondern viele Menschen unter uns, auch in unserer Gesellschaft hier, ruhelos und innerlich irgendwie auf der Flucht, vielleicht ohne es wirklich bewusst zu merken. Manche sind innerlich auf der Flucht vor schlimmen Dingen, die sie erlitten haben. Manche, die als Kinder misshandelt oder gar missbraucht wurden. Andere, deren Ehemann sie einfach im Stich gelassen hat. Oder wieder andere, die irgendwie nie das Gefühl bekommen haben von ihren Eltern, dass sie geliebt, gewünscht, gewollt sind. Und dann gibt es andere, die sind innerlich auf der Flucht vor dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Vielleicht haben sie sich das auch noch nie so eingestanden. Nicht gut genug im Beruf. Vielleicht ist da eine Firma, die ständigen Einsatz, ständige Erreichbarkeit verlangt und die ständig verlangt, dass die Umsätze steigen. Vielleicht ist da ein Teenager, ein Mädchen wäre das meistens, das danach hungert, auf Instagram ganz viele Likes zu bekommen, weil das bedeutet, ich bin irgendwie anerkannt, gemocht. Wir brauchen dieses Gefühl, dass wir richtig sind, dass wir gut genug sind. Und ihr mögt darüber lächeln, aber ich glaube, so ganz von der Hand zu weisen, ist das nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich mich als Teenager oft nicht gut genug gefühlt habe. Und ich glaube, dass sich die Zeiten nicht so geändert haben. Auf der Flucht vor diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Manche haben vielleicht das Gefühl, ich bin nicht gut genug, um einen Partner fürs Leben zu finden. Und dieses nicht gut genug, das kann letztlich nur Gott uns nehmen. Und das finden wir hinter dieser Tür. Wir werden vielleicht nicht immer, auch als überzeugte Christen, nicht immer das Gefühl haben, ich bin gut genug. Aber Gott sagt uns das immer wieder zu. Er sagt, du bist mein Kind, ich liebe dich. Auch wenn du irgendwas im Leben total verbockt hast, wenn du umkehrst zu mir und mir, Entschuldigung, mir das bringst, dann nehme ich es dir ab und du bist wertvoll in meinen Augen. Egal, ob du das jetzt immer fühlst oder nicht, du bist mein geliebtes Kind. Und ich glaube, diese Grundgeborgenheit, die können wir bei Jesus Christus finden, auch wenn uns das Gefühl dafür an manchen Tagen einfach flöten geht. Sie ist trotzdem da, diese Zusage Gottes, du bist mein geliebtes Kind, du bist von mir gewollt und nicht alles, was du tust, ist gut, aber du bist dennoch in meinen Augen kostbar und wertvoll. Ich liebe dich so sehr, wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, hätte ich trotzdem meinen Sohn für dich alleine geschickt. Das Zweite, was wir hinter dieser Tür finden, ist Freiheit und ein weiter Raum. Die Entwicklungspsychologie hat in den letzten Jahren das, glaube ich, zum ersten Mal richtig nachmessen können, dass Kinder, wenn sie sich wirklich geborgen fühlen, auch imstande sind, anzufangen zu entdecken, die Weite der Welt zu entdecken. Im Prinzip wussten Eltern das schon immer, aber jetzt hat man es wirklich so nachgewiesen. Wenn ein Kind sich sicher und geborgen fühlt und stressfrei sozusagen, also nicht die Angst hat, meine Eltern könnten mich hier irgendwo im Kindergarten sitzen lassen und nie wieder abholen. Wenn das Kind diese Sicherheit hat, dann kann es auf Entdeckungsreise gehen. Und eigentlich ist es ähnlich bei Erwachsenen. Wenn wir uns bei Gott sicher fühlen und das Gefühl haben, zu ihm kann ich immer wieder kommen oder ich bin überhaupt immer in seiner Nähe, dann werden wir auch fähig, Räume zu entdecken, Schritte zu gehen, die uns sonst wahrscheinlich zu viel Angst gemacht hätten. Ich glaube, das ist der Grund, warum es etliche junge Christen gibt, die in die weite Welt ziehen und dort für ein Jahr lang einen Einsatz machen. Ich denke an junge Leute aus unserer Gemeinde, die das gemacht haben, die zum Beispiel ein Jahr in Südamerika verbracht haben oder in Uganda in einem Waisenhaus. Das sind Schritte, die schon einen gewissen Mut kosten und für die es diese Geborgenheit in Jesus geben muss vorher. Und da führt uns Jesus die Tür hinaus ins Weite, in Aufgaben, die er uns gibt. Ich glaube, das ist auch die Bedeutung von diesem Vers, wer durch mich hineingeht, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein- und ausgehen heißt, wir sind nicht immer in diesem Schafspferch eingesperrt, sondern Jesus führt uns auch in die Weite zu Aufgaben bei Menschen, wo er uns haben will. Und ja, ich denke gerade noch mal an dieses Flüchtlingslager in Moria. Eine junge Frau aus meiner Familie ist dorthin gegangen. Und es war eigentlich eine sehr ängstliche junge Frau. Es war ein großer Schritt für sie, direkt nach dem Abitur dahin zu gehen und sich auch der Verzweiflung auszusetzen, die manche Leute in diesem Lager erfahren, die da schon Ewigkeiten ausharren. Aber sie hat gelernt in ihrem Team, Jesus steht hinter mir, ich kann ihm das immer wieder anvertrauen und das macht mich fähig, die Geborgenheit, die ich empfange, weiterzugeben. Eine großartige Erfahrung. Und schließlich der dritte Schritt, den ihr in eurem Anspiel so schön herausgearbeitet habt. Wer durch Jesus die Tür geht, findet das ewige Leben. Der Himmel, so nennen wir es, so wurde es in dem Anspiel genannt, der Ort der Gegenwart Gottes, der Ort der Erlösung und der Freude. Da war ja auch von einer großen Party die Rede, die immer gefeiert wird, wenn jemand Neues kommt. Die Gegenwart Gottes. Paul Gerhardt, der große Liederdichter, hat einmal aufgeschrieben, was es mit dieser Tür Jesus auf sich hat. Paul Gerhardt bleibt selbst in seinen Weihnachtsliedern niemals bei irgendeiner Idylle stehen von einem holden Knaben im lockigen Haar, weil er wusste, dass das im Zweifelsfall, im Krisenfall niemandem weiterhilft, bei der Idylle stehen zu bleiben. Er schrieb in seinem Weihnachtslied »Fröhlich soll mein Herze springen« in einer Strophe, die ihr schwebt in großem Leide, und solche Erfahrungen hat er viel gemacht in seinem Leben, die ihr schwebt in großem Leide, sehet, hier ist die Tür zu der wahren Freude. Fasst ihn wohl, damit ist Jesus gemeint, er wird euch führen an den Ort, dahin fort euch kein Kreuz wird rühren. Ich erinnere mich sehr genau, obwohl das schon über 30 Jahre her ist, an eine Szene, wo wir dieses Lied zusammen sangen als Familie. Es war Weihnachten. Wir saßen am Krankenhausbett von meinem Vater. Die letzte Hoffnung auf Heilung hatte sich zerschlagen 2 Tage vorher und wir sind nach Hannover gereist, um dort bei ihm zu sein, um zusammen Weihnachten zu feiern. Und ja, das war wirklich ein schweres Weihnachtsfest. Ich war 22, wahrscheinlich so alt wie einige von euch. Und meine Mutter war übrigens auch schwer krank. Wir wussten damals nicht, dass ihr noch so viele Lebensjahre geschenkt werden würden. Und ich erinnere mich, dass dieses Lied mich sehr getröstet hat, weil es sehr realistisch war. Es sprach von Leid, von Leiterfahrungen, aber es sprach auch ganz klar davon, dass es eine Perspektive über das Leid hinaus gibt. Eben hinter dieser Tür, dass es da die Perspektive der Ewigkeit gibt, der Gottesgegenwart, des Glücks, des alles Leid hinter sich lassen können. Und das hat sich mir ganz tief eingeprägt. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich diese Choräle so sehr schätze, weil sie fast immer auch diese realistische Perspektive haben, dass das Leben nicht immer nur schön ist. Ich habe damals schon ein Problem eigentlich mit Liedern entwickelt, die ich als zu glatt empfunden habe. Eine Perspektive, dass Jesus die Tür ist, wenn wir durch ihn gehen, wird irgendwann alles Leid von uns abfallen und hinter uns liegen. Und nur noch die letzte Frage, wie geht man eigentlich durch diese Tür? Wie macht man den Schritt, durch Jesus in Gottes Gegenwart zu gelangen? Auch das habt ihr schön in dem Anspiel gesagt. Es geht nicht darum, uns als Gutmenschen mit ganz vielen guten Taten den Himmel zu verdienen, auch wenn Gott sich über das Gute, was wir tun, freut, riesig freut, können wir doch damit nicht den Himmel verdienen. Die Taufurkunde, die Abrechnung der Kirchensteuer, die Sophia vorlegen wollte, die Einkaufslisten von den vielen selbstgebackenen Kuchen, die Spendenquittungen, die Arbeit im Altenheim und den Bücherflohmarkt. Das alles ist nicht nötig, um durch die Tür zu kommen, sondern nötig ist eigentlich nur das, was wir hier in jedem Gottesdienst zu Anfang des Gottesdienstes tun. Im Eingangsgebet, wo wir uns jeden Sonntag vor Gott stellen und die Pfarrerin oder der Pfarrer stellvertretend für die Gemeinde betet: Gott, so stehen wir vor dir. Wir haben viele Lasten mitgebracht, vieles an Schuld, was uns beschmutzt, vieles Unterlassene, was wir nicht getan haben an Gutem. Unsere Angst, unseren Unglauben, der es immer wieder nicht schafft, dir zu vertrauen. Das alles trennt uns von dir, aber wir bringen es dir und sagen: Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, um Jesu Christi willen, nimm uns das weg. Lass mich vor dich kommen, auch wenn ich deiner nicht würdig bin. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte durch Jesus die Tür hindurchgehen zu dir. Und wenn wir versuchen, das ehrlich mitzubeten, dann öffnet uns Gott die Tür, weil Jesus Christus die Tür ist. Er betet mit für uns. Und er möchte, dass wir durch ihn eintreten. Mehr braucht es nicht. Ich gebe zu, es ist manchmal schwer, sich ehrlich in dieses Gefühl hineinzubegeben. Gefühle sind immer ein bisschen schwer einzuholen, die flattern mal hier und mal dorthin. Aber das ist der Sinn des Eingangsgebetes, alles vor Gott abzulegen und ihn um sein Erbarmen zu bitten. Und dann folgt jeden Sonntag ein Trost aus Gottes Wort. Da heißt es, jeden Sonntag hört den Trost des Evangeliums oder den Trost aus Gottes Wort. Und es kommt ein Bibelvers mit einer Verheißung, der bedeutet, der Weg zu Gott ist frei. Du darfst eintreten. Gott will dich bei sich haben. Er erbarmt sich über dich. Schwerer ist der Weg durch die Tür nicht, als dass ich Jesus das bringe, was mich belastet, und bei ihm ablege und ihn um sein Erbarmen bitte und sage: Nimm weg meinen Unglauben, nimm weg die Skepsis, die Ängstlichkeit, die dir nicht vertrauen will. Herr, erbarme dich und lass mich eintreten durch Jesus die Tür zu der wahren Freude. Amen.